Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute tauchen wir mal ganz tief ins politische Berlin ein. Dazu bin ich heute gleich mit einem Gesprächspartner und einer Gesprächspartnerin verabredet. Zum einen mit Dominik Meyer, Geschäftsführer von Meyer-Miller Consulting in Berlin, also einer politischen Beratung. Hallo Dominik.
Hallo Heiko.
Und dann mit Frau Dr. Anna Maya Mertens, die ist Geschäftsführerin von Transparency International in Deutschland. Hallo Frau Mertens.
Hallo Herr Burak.
Fangen wir doch mal mit dem Thema an, was bei Ihnen, Frau Mertens, auch im Namen steht, also im Firmennamen steht, mit dem Thema Transparenz. Wie wichtig ist Transparenz und wo muss Transparenz auch die Grenzen haben? Dominik, gib uns doch mal eine Vorstellung davon.
Transparenz ist ein wichtiger Begriff, der Prozesse beschreibt, die Menschen, Unternehmen, Politik wirklich ernst zu nehmen haben. Transparenz heißt, dass Menschen nachvollziehen können, wann man mit welchen Argumenten wo wie auftritt. So ganz einfach besprochen. Und Transparenz muss sich auch immer rechtfertigen, warum, wie, welche Transparenz gebraucht wird. Transparenz darf niemals zum Selbstzweck werden. Das ist der entscheidende Punkt, wo ich sagen würde, hier ist eine klare Grenzziehung zu tätigen.
Hast du das Gefühl, dass das ab und zu passiert, dass es Selbstzweck ist?
Ja. Wenn es nicht mehr um Argumente und Sachinhalte geht, sondern nur um die Transparenz an sich, um Offenlegung von Dingen, zum Beispiel die Diskussion, darf es überhaupt Geheimhalte noch geben oder muss alles transparent sein? Das ist ein ganz entscheidender Punkt und wir sind überzeugt, dass Vertraulichkeit von Gesprächen, Vertraulichkeit von auch von politischen Diskussionen gegeben sein muss. Aber nicht nur über die Inhaltlichkeit des Vertrauens hinaus, muss aber klar sein, warum Leute wie miteinander reden. Das muss transparent sein. Das heißt, die Frage ist immer, wo ist transparent angebracht? Wo muss man offen sein? Wo muss man auch den Menschen sagen, wie Demokratie funktioniert, wie Politik funktioniert? Und wo muss man sagen, dieses inhaltliche Thema ist so komplex und schwierig, da hat auch die deutsche Politik, da haben die Spitzenpolitikerinnen die große Chance, hinter verschlossenen Türen zu diskutieren.
Frau Mertens, sind Sie, wie der Name Ihrer NGO schon sagt, für 100%ige Transparenz oder wie ist es bei Ihnen?
Nein, das bin ich nicht. Transparenz muss immer begründet sein. Also es ist auch begründbar, es muss begründet sein, inwiefern Transparenz die politische Legitimität stärkt, die Effizienz stärkt und die politische Entscheidungsfindung insgesamt verbessert. Und wenn wir nicht in der Lage sind, da gute Argumente zu bringen, dann haben wir keinen Grund, Transparenz zu fordern. Es macht aber in bestimmten Prozessen sehr viel Sinn. Es ist eine Art Instrument von Risk Management, damit wir bestimmte Fehlentwicklungen vermeiden können. Aber viel stärker würde ich hier jetzt das Potenzial von Transparenz betonen. Wir leben gerade in einer Gesellschaft, wo wir mit ganz vielen Mutmaßungen, Verdächtigungen, Unterstellungen im politischen Raum kommunizieren miteinander mit relativ wenig Verständnis oder Faktenwissen. Und das würde uns gut tun, bestimmte politische Prozesse zu öffnen und dadurch das Verständnis für politische Prozesse darzulegen, damit wir miteinander mehr über tatsächliche Prozesse reden könnten und somit auch vielleicht das Gefühl hätten, ein Teil dessen zu sein.
Wo müssen wir denn besser werden, was die Transparenz angeht?
Naja, es sind, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Das ist heutzutage im Eifer des Gefechts und im Zuge der ganz vielfältigen und gleichzeitigen Krisen natürlich auf der Tagesordnung gleichzeitig viele hochkomplexe Themengebiete zu bearbeiten. Und ich beneide da die Politiker nicht, wie schnell sie zu komplexen Sachverhalten eben Entscheidungen treffen müssen. Und das ist vollkommen klar. Nur gerade dann ist es wichtig, zu öffnen, warum haben wir so entschieden, wie wir entschieden haben. Also nicht sozusagen Klappe zu und am Ende macht die Klappe auf und plopp, da ist die Entscheidung. Sondern der Weg bis dahin ist ganz wichtig nachzuvollziehen. Welche Argumente führten zu diesem Beschluss? Welche waren die unterlegenen Argumente? Politiker tragen ja dafür Verantwortung und dürfen das entscheiden, aber sollten tatsächlich nachvollziehbar darstellen können, warum hat man diese Argumente genommen, warum ist die Entscheidung so, dann kann man, glaube ich, auch besser, strukturierter auch entweder der gleichen Meinung sein oder nicht.
Dominik, wo müssen wir besser werden, was das Thema Transparenz angeht?
Anne-Meyer hat da einen wichtigen Punkt am Schluss genannt. Die Frage von Transparenz ist immer die Einordnung in einen Kontext. Und da will ich klar trennen. In Entscheidungsfindungen, in politischen Prozessen kommt es oft vor, dass der eigentliche Entscheidungsprozess geheim sein muss. Da gibt es keine Transparenz im eigentlichen Entscheidungsprozess. Aber es ist notwendig, dass man im Nachhinein dann offenlegt, warum, wie, welche Entscheidungen getroffen wurden. Aber da muss ich schon eine ganz klare Trennung machen. Während des eigentlichen Entscheidungsprozesses von Politik, Einsatz von Militär, Einsatz von strategischen Mitteln, ist das oft nicht möglich zu veröffentlichen, aber die Legitimation verlangt, die Transparenz verlangt, hinterher dann die Offenlegung, was wann wie entschieden wurde. Da finde ich schon, sollte man eine klare Trennung machen, wann, wo, wie Transparenz anzuwenden ist.
Ich finde das Thema Transparenz ja wichtig, habe aber immer mehr den Eindruck, dass es auch daran scheitert, dass Dinge sehr komplex werden und dass es nicht immer einfach ist, die richtigen Informationen zu bekommen. Und dabei denke ich jetzt gar nicht an Fake News, aber es gibt mitunter so kleine Informationen, die, glaube ich, einen Entscheidungsprozess nochmal ganz stark verändern können. Also zum Beispiel, was die Subventionierung der Landwirte angeht, so sind das ja nur relativ kleine Beträge, die da einspielen. Aber auch diese Information muss man ja erstmal haben. Wie sollte man damit umgehen?
Komplexität ist eines der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Nicht nur in Politik, sondern im generellen Miteinander. Weil immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Herausforderungen, immer mehr Wissen um Dinge gibt es. Und es ist eine unheimliche Schwierigkeit, Irrelevantes vom Relevanten zu unterscheiden. Gerade in einer Politik, die immer mehr auf Schnelligkeit, Geschwindigkeit und Emotionalisierung aus ist. Dafür haben wir aber einen parlamentarischen Prozess aufgebaut, in einer demokratischen, liberalen Rechtsstaat, der sozusagen die Möglichkeiten schafft, das abzuwägen. Und wir haben einen riesigen Apparat an Beamtinnen und Beamten, die dafür sorgen, die Komplexität so zu reduzieren, dass Politik eigentlich damit umgehen könnte. Deswegen ist auch eine große Herausforderung für die Politik, mit immer neuen Problemen konfrontiert zu sein und diese lösen zu müssen und oft keinerlei Erfahrungen zu haben, wie man mit neuen Problemen umgeht.
Frau Mertens, gibt es dazu von Ihnen noch eine Idee?
Ja, das ist, also klar, es ist ja in bestimmten sicherheitspolitischen und auch ganz vielen anderen Bereichen gibt es auch Situationen, wo man nicht mal im Nachhinein sagen kann, warum man das so entschieden hat und Detailebene. Aber dann muss man eben in der Lage sein, diesen Umgang, also auf der Metaebene Transparenz herzustellen, zu sagen, warum, wie sah der Abwägungsprozess aus? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, Sie haben ja diese Bauern sozusagen Proteste erwähnt oder die sind keine Detail. Wir hatten ja eine ganz lange Zeit jetzt diese Schieflage mitverfolgen können, wo wir über ein Thema, ein Detail, wie Sie richtigerweise sagen, haben wir miteinander diskutiert, ohne den Kontext zu kennen. Also dadurch, dass wenn wir bestimmte Sachen nicht standardisiert transparent darlegen und eine Sache hochploppt, entsteht ein ganz komischer Eindruck, dass dieses Thema eben alles dominiert. Und deswegen glaube ich, und ja, wir haben diese großen Maschinerien und so weiter und wir haben große Verwaltungen, aber ich hinterfrage schon auch, wie fit diese Verwaltungen heutzutage sind in dieser verändernden Welt, wo man eben anders entscheiden muss, viel, viel interdependenter auch mit anderen Staaten, ob das jetzt noch die gute Art und Weise ist. Und das findet man nur heraus, wenn wir auch über die Prozesse ganz offen reden. Aber derzeit können wir über nichts reden, weil wir einfach bestimmte Prozesse gar nicht kennen können. Mhm.
Dominik, noch dazu direkt oder eher nicht?
Ja, ich meine, wir müssen uns den Bundestag anschauen. Alle Ausschusssitzungen am Deutschen Bundestag sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit, teilweise auch geheim eingestuft. Das heißt, du bekommst als normaler Bürgerinnen und Bürger überhaupt keine großen Informationen, auch direkt. Im Europäischen Parlament ist es anders, da sind die Ausschüsse zum Beispiel öffentlich. Also es gibt schon Möglichkeiten, da Transparenz herzustellen. Aber wichtig ist, da bin ich auch bei Anna Meyer, du musst hinterher Entscheidungen legitimieren können, rechtfertigen können und du musst nachweisen können, wie ist der Weg gelaufen, wie es zu einer Entscheidung gekommen ist. Und das eben auch teilweise gerichtlich zu überprüfen, was ja in der deutschen Politik zu einem neuen Volkssport geworden ist.
Und darf ich, Herr Burak, vielleicht eine Ergänzung dazu noch machen? Weil ich finde, das ist einerseits, ja, wir brauchen Regelungen im Umgang mit Transparenz, aber ich sehe das noch größere Problem mit dem Verständnis oder auch Kultur von Transparenz. Wir haben einmal so eine ziemlich kleine Übung gemacht zum Internationalen Antikorruptionstag, die Nebenverdienste von Bundestagsabgeordneten aufgelistet, also die ganze 700 sonst was Seiten geguckt und die zusammengenommen und auf der rechten Spalte dann die bestimmten Funktionen in den Ausschüssen, also Obmann, Obfrau, Berichterstatter und so weiter. Und wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben das gemacht, nebeneinander gestellt und schon hat mich namentlich will ich ihn nicht nennen, ein größerer konservativer Herr aus dem Bundestag angerufen, zu sich zitiert mit meiner Vorsitzenden damals und hat gesagt, was für Unterstellungen das seien. Und wir haben nicht kommentiert, sondern das einfach nebeneinander gestellt. Und das sei eine Unterstellung, dass er korrupt ist. Und dann habe ich ganz lange seine Ausführungen angehört und dann habe ich gefragt, wie ist denn Ihr Argument? Warum darf man das nicht finden und darüber diskutieren? Und ein einziger Argument war, weil es keinem was angeht. Und ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem mit dem, wie verstehen wir das? Also was sind wir sozusagen alle, das ist eine verliehene Macht und das ist natürlich direkt verbunden mit der Rechenschaftspflicht. Und das kann man aber auch positiv framen. Ich lade Leute ein, mich sozusagen zu verstehen. Das macht man doch im Kleinen auch. Ich erzähle dem Team auch, warum ich wie entschieden habe. Das erhöht die Chancen, dass meine Beschlüsse gut umgesetzt werden. Und dann können sie auch Kontra geben, wo ich vielleicht auch nochmal sehe, was ich nicht gesehen habe. Aber diesen Dialog würde ich gerne mit Politik führen. Aber da muss man, glaube ich, mit mehreren Kräften kommen. Weil bei mir ist es immer so, wenn ich reinmarschiere, dann sagen sie, ich unterstelle etwas, ohne dass ich den Mund aufgemacht habe.
Ja, und es ist wichtig, dass man zwischen Transparenz und Korruption klar unterscheidet. Ja. Transparenz ist eine wichtige Aufgabe, diese Unterscheidung klar zu treffen. Deswegen gibt es ein Lobbyregister. Deswegen gibt es auch eine Meldepflicht für Abgeordnete, dass sie Einnahmen auflisten müssen am Deutschen Bundestag in einem Register.
Und es gibt Lobbyregister, wo wir Lobbyisten uns bisher erklären und kein einziger Politiker im Sinne von legislativem Fußabdruck erzählt, wie werden diese angebotenen Interessen denn einbezogen. Und daher haben wir eine ganz lange Liste von Lobbyisten. Keine Ahnung, wie es verwertet wird.
Genau.
Wie wichtig?
Alles nur im Kontext. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn du Informationen nicht in Kontext stellen kannst und du hast ja halt auch von Komplexität gesprochen, hast du keine Chance, damit umzugehen. Deswegen bringt es auch nichts, und das ist eine Kritik auch, die ich ganz klar am Deutschen Bundestag habe momentan, nichts, wenn wir jetzt wild Tausende, Hunderttausende von Stellungnahmen hochladen müssen, von allen Seiten, und sie nicht in einen Kontext zu stellen. Welche Bürgerinnen und Bürger kann sich Zehntausende von Dokumenten anschauen zu gewissen Themen wie Agrardiesel? Ist nicht machbar. Und da schafft man plötzlich über eine immense Form von Transparenz angeblich eine massive Form von Intransparenz.
Genau, weil durch zu viel Transparenz schafft man Intransparenz. Und so kann man auch nicht mehr unterscheiden, was ist wesentlich. Und das müssten wir dringend reduzieren.
Ja. Ich würde noch mal gerne kurz auf das Thema Korruption zurückkommen und hätte gerne noch mal bitte eine Einschätzung, wie wichtig dieses Thema heute überhaupt beim Bundestag oder im Bundestag überhaupt ist. Das Letzte, was ich so mitbekommen habe, waren die Korruptionsgeschichten rund um das Thema Maske. Ja. Und das waren, ich würde es jetzt mal als Ausreißer bezeichnen, weil so viel gibt es da im Bundestag nicht. Oder täusche ich mich da?
Ja, ich glaube, leider täuschen Sie sich etwas. Das ist ja alles nicht nur in Berlin, was im Bundestag passiert, sondern wir haben auch den Die Parlamentarische Versammlung des Europarates, wo auch Bundestagsabgeordnete sitzen, da hatten wir ja vor einigen Jahren diese große Korruptionsfälle, Aserbaidschan-Fall. Ich hatte heute Morgen hier einen Termin mit einer investigativen Journalistin, wo wir darüber Köpfe zusammengeschlagen haben, warum entsteht im Bundestag nicht so ein größerer Handlungsdruck zum Thema Mandatsträgerbestechung. Das ist natürlich momentan auch das Gesetz 108e wird derzeit überarbeitet, jetzt kommt auch noch ein F dazu und so weiter. Das Gesetz gibt es jetzt seit 2014. Ursprünglich musste Deutschland eine internationale Vereinbarung umsetzen und dafür musste dieses neue Gesetz her. Und das erste Mal, wo wir die Chance hatten, das zu testen, waren eben diese Aserbaidschan-Fälle. Das war ja die großen Korruptionsfälle im Europarat, wo der aserbaidschanische Präsident ziemlich systematisch und sehr erfolgreich die Abgeordneten von ganz vielen Staaten, darunter auch Finnland, Spanien, Italien, Deutschland und so weiter, auch die ganz, ganz sozusagen sauberen, in Anführungsstrichen, one by one bestochen hat und so politische Entscheidungen für sich entscheiden konnte. Also so ging es um die Menschenrechtssituation in Aserbaidschan und so weiter. Und das ist nachvollzogen. Wir konnten es nachlegen mit investigativen Journalisten, wie viel Geld an welchen Konten gefallen ist. Folgerichtig nach 2 Tagen wurde folgendes Statement gesagt. Und dann wurde gesagt, Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen waren in Baku alle vollkommen frei und sozusagen nicht tangiert und jeder Bürger hatte das gleiche Recht, aber nur aufgrund von diesen Zahlungen. Und das hat uns doch auch so viel empört und hat einen guten Momentum geschaffen für Veränderung, dass wir da auch eine Strafanzeige gestellt haben mit diesem neuen Gesetz 108e und haben dann nach mehreren juristischen Instanzen einen Bescheid von aus Rostock, Staatsanwaltschaft Rostock bekommen, dass nicht ermittelt wird, weil das Gesetz es nicht erlaubt. Aufgrund von vielen Sachen, unter anderem konnten wir nicht nachweisen eine Unrechtsvereinbarung. Also wir konnten nicht ein Schriftstück auffindig machen, wo der Präsident von Aserbaidschan zum Beispiel Karin Strenz gebeten hat, für 20.000 Euro so und so abzustimmen. Und die Karin Strenz hätte auch nochmal das quittieren müssen, schriftlich, damit wir ausreichend viel Beweise haben für Korruptionsdelikte. Warum Sie sind lange heranführen für Ihre Frage, aber was das Bemerkenswerte doch ist, das ist alles geschehen. Wir wissen das. Das ist auch im Falle von Eduard Lindner, wie gesagt, viele, viele Abgeordnete. Und da hätten wir gedacht, da auf jeden Fall entsteht so ein Momentum, dass man das insgesamt besser aufstellt. Und was wir haben, ist jetzt nach ungefähr 6 Jahren kommt eine Anpassung des Gesetzes, was sozusagen der niedrigstmögliche Anpassung ist. Und das kann nur funktionieren, wenn wir gleichzeitig diese Prozesse eben transparenter gestalten. Weil wir wissen, dass wir nichts wissen. Wenn alles zu ist, können wir auch keine Verdachtsmomente generieren. Und generell ist ja die Transparenz nicht nur für Verdacht, aber eben auch. Und daher sind die Maskenaffäre, sind der Gipfel des Eisbergs, ist in dem Moment sichtbar geworden. Aber wenn es sichtbar wird, dann wissen wir, dass ganz vieles auch da ist, was nicht sichtbar ist. Und klar, Deutschland gehört zu den saubersten, ist ein toller Rechtsstaat, starke Demokratie. Aber das müssten wir doch mal noch mal besser hinbekommen und sagen, wie kann man das geprüft werden, dass diese Accidents nicht passieren im parlamentarischen Alltag?
Dominik, teilst du diese Eisberg-Theorie von Frau Mertens?
Also erstens ist Korruption indiskutabel, ist illegal und das ist wirklich ein Strafgesetzbuch. Das gab es immer und das ist der entscheidende Punkt. Und es muss massiv verfolgt werden. Es gibt keinerlei Berücksichtigung und keine Rücksichtnahme auf Menschen in der Politik, die sich korrumpieren lassen. Das Problem ist, Korruption ist in der Politik nicht nur Geld. Korruption in der Politik ist auch Information. Und da wird es viel schwieriger. Das ist der Punkt, den Allermeier genau gesagt hat. Korruption als was ist wichtige und nicht wichtige Information. Und die Weitergabe von diesen Informationen ist der entscheidende Punkt. Das heißt, als Gegenleistung kann eine Gegeninformation stehen, muss kein Geld stehen. Das macht es noch viel schwieriger in demokratischen und politischen Prozessen, diese Linie zu finden. Und wann ist das sozusagen ein Informationsspiel noch untereinander? Und wann ist es dann sozusagen mehr als ein Informationsspiel? Und das ist eben nicht nur Geld. Es ist das Wissen, es sind Hintergründe, es sind Kontextualisierungen von Möglichkeiten, die man sonst nicht hätte, wenn man da Informationen hat oder nicht hat. Das ist ganz, ganz schwieriges Thema. Und am Schluss geht es um jeden Einzelnen. Ich erwarte von jedem Abgeordneten, von jedem Abgeordneten, dass er diesem Land dient. Dafür bekommt er verdammt viel Geld.
Vielleicht nochmal ergänzen kann, weil das ist sozusagen auf dieser individuellen Ebene auch, dass das ganz klar ist, wenn da Auffälligkeiten sind. Also es gibt ja ein ganz klares Toolkit, wie man das vermeiden kann, indem man zum Beispiel Kalender mal öffnet, so rechts und links zu den engsten Beratern, was ich hier auch tue, oder dass man Auffälligkeiten meldet. Es ist ja auch in diesem aserbaidschanischen Korruptionsfall, ist es auffällig gewesen, nicht nur für die Leute, die das eng verfolgt haben, sondern alle, die das in den Medien gelesen haben und das Land Aserbaidschan kennen und wissen, wie die Menschenrechtssituation da ist, dass plötzlich, wie aus der Zauberhand, alle Abgeordneten der parlamentarischen Versammlung sagen, ist überhaupt kein Problem, gehört zu den Top-Nationen mit Menschenrechten. Und wenn uns was auffällt, das ist ja viel mehr, also Korruptionsbekämpfung ist viel mehr als irgendwelche Regelungen und Umsetzung, sondern einfach dieses sich kümmern, zuständig sein. Das ist unsere gemeinsame Angelegenheit. Und dann noch zu dieser Politik, die quasi sich schließt und sagt, ich höre an, wen ich meine und das öffne ich nicht, ist auch so ein politischer Hybris. Wir sind alle Menschen. Auch die Politiker sind Menschen und sehen, was sie sehen und sehen nicht, was sie nicht sehen. Und daher ist so eine kleine Rückmeldung von außen hilfreich für uns alle und für sie natürlich am Ende des Tages selbst auch.
Heißt es schon Watchdog?
So ist das, so ist das. Aber nicht nur wir, sondern wir öffnen gerne Türen und laden alle ein, über Politik im Guten miteinander zu diskutieren. Wir haben überhaupt keine, und das ist eigentlich mein Verlangen nach einem guten politischen Dialog. Lasst uns über Politik sprechen. Aber wir brauchen Stoff, wir müssen die Prozesse verstehen.
Reden wir
nochmal. Auch nach Hochschule und die haben alle keine Ahnung mehr, weil man das nicht öffnet.
Reden wir nochmal kurz darüber, wie wir heute über Politik reden. Und es wurde ja von Ihnen beiden schon gesagt, dass die Diskussion am Ende des Tages nachvollziehbar und faktenbasiert sein soll. Wenn ich mir mal die heutigen Diskussionen aber anschaue, dann habe ich ganz oft den Eindruck, es geht mehr um Emotionen, es geht mehr um Moral, aber weniger um Fakten. Dominik, wie siehst du das?
Wir haben ja mit der Ampelregierung zum ersten Mal eine Regierung, wo drei Parteien zustande kommen mussten, um die Mehrheit zu bilden. Parteien, die jetzt wissen, die verschiedene Auffassungen haben. Gerade bei FDP und Grünen ist klar, in der Wirtschaftspolitik haben wir diametral verschiedene Auffassungen. Die einen wollen so wenig wie möglich Staat haben, die anderen wollen so viel Staat wie möglich. Und das hat so eine, so, und diese Kompromissfindung hat immer weniger funktioniert und hat immer mehr zu Emotionalisierung und Ideologisierung geführt. So, was ist eigentlich wirklich gute Politik und was ist schlechte Politik, die dann eben auf sehr kurzsichtiger Weise auf allen Seiten dazu geführt hat, am Schluss weniger den Argumenten zu vertrauen, als sozusagen eher einem ideologischen Endziel zu dienen. Das hat sich, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren in der deutschen Politik massiv ausgebreitet.
Frau Mertens?
Ja, das sieht man natürlich auch in der Wording von Lobbyisten. Also da gibt es auch, finde ich, so gewisse Grenzüberschreitungen, wo man durchaus mit Emotionen in einer unlauten Art und Weise spielt. Ich weiß noch,
was meinen Sie zum Beispiel?
Zum Beispiel in der Geldwäsche. Gesetz, das ist schon auch vielleicht 4 Jahre her in der Bundestag in Anhörung, ging es darum, ob es neue Transparenzregister für Deutschland kreiert werden sollte, wo Unternehmen aufgelistet werden und wirtschaftlich Berechtigten ebenfalls. Und das war auch am Ende, waren da verschiedene Verbände von Unternehmen, die am Ende von Kidnappingregister gesprochen haben, weil sie wussten, mit diesem Trigger kann man natürlich schlaflose Nächte für die Parlamentarier generieren, weil sollte ein einziger Mensch gekidnappt werden, ein Kind von Unternehmer, sind sie schuld. Das Gleiche kenne ich aber von der anderen Seite auch, weil bei Lobbyregister, wo es darum geht, dass zivilgesellschaftliche Organisationen sagen, sie sind ruiniert, wenn sie keine Spenden mehr bekommen, weil wenn die Spendernamen veröffentlicht werden müssen im Register, kriegen sie keine Spenden mehr. Und da waren die Grünen ganz lange dagegen, weil sie wiederum ihren Schlaf verlieren, wenn sie die Sorge haben, Zivilgesellschaft krepiert und geht ein und es gibt keine Organisation mehr. Also dieses sozusagen, was sich gehört und was sich nicht gehört, also diese äußersten Mittel sollten wir als Lobbyisten nicht nutzen. Also das nützt allen uns nicht. Aber das natürlich hat auch Nachhall, wenn Dominik von der Ampel Kommunikation spricht, dann sind wir in der nächsten Reihe, wir Lobbyisten, und dann kommt die Gesamtgesellschaft. Das natürlich hat Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft. Und ich meine, nicht nur ich habe Erfahrung auch mit den Leuten, die einfach an die Politik gar nicht mehr glauben. Also ich habe eine kleine Datscha in Brandenburg, wunderschön Naturschutzgebiet. Ich bin umrundet von AfDlern. Also das ist etwas, wir reden nie über Politik, aber darüber doch, wenn es sein muss. Und ich tue mir das durchaus einmal im Monat an, wenn ich ausgeschlafen bin. Dann lasse ich mich zu deren Grillabend einladen. Dann muss ich viel Bier trinken, Schweinebauch essen und was weiß ich. Und gucken, wie komme ich an das Politik, Thema Politik dran. Und als Frau bei dieser AfD, wo es eh nicht sich gehört. Ich glaube aber, dann kommt man immer mit blauem Auge zurück. Also, aber ich glaube, wir müssen auch die in diesen sehr safe spaces agieren und diesen politischen auch mal rausgehen und gucken, wie geht es den Menschen eigentlich mit diesen Themen. Und das ist so eine kleine Konfrontation, um dann zurückzukommen, zu sagen, was wir hier insgesamt gemeinsam anrichten. Und das verpflichtet uns, besser miteinander zu kommunizieren und einfach und zu öffnen. Und zu öffnen, was wir tun, zu erklären und uns die Mühe zu machen, das nachvollziehbarer zu gestalten.
Das möchte ich noch viel härter formulieren als Anna-Maja. Wir können Verschwörungstheorien, zum Beispiel über die Pandemie, über die Masken, die wir schon gehabt haben, nur entgegenwirken, wenn wir klar Untersuchungsausschüsse haben, was, wann, wie passiert es in diesen 3 Jahren. Wer hat wie welche Verantwortung getroffen und wie ist eine Entscheidung gefallen? Nur so bekommst du verschwörungstheoretische Gebilde nicht aus der Welt, aber du kannst ja argumentativ dagegen angehen. An Dinge, die zum Beispiel momentan nicht gemacht werden.
Warum werden die nicht gemacht?
Weil sie nicht gewollt sind.
Warum sind sie nicht gewollt?
Weil einige großes Interesse haben, ihre Aktivitäten nicht in die Öffentlichkeit bringen zu müssen.
Okay, Näheres möchtest du dazu nicht sagen?
Ja, ich meine, da geht es ja nicht um Korruption oder um Intransparenz, da geht es darum, wie Entscheidungswege in der Politik gelaufen sind, kurzfristig, emotional, ohne klare Pläne. Das will man nicht gerne in der Presse lesen.
Okay. Ich würde zum Abschluss des Gesprächs nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen und würde gerne mal wissen wollen, Dominik, wie siehst du denn die nächsten Jahre Deutschlands?
Ich bin immer Optimist und kämpfe als Kleinunternehmer, als Politikberater und auch als Chef der Politikberaterinnen und Berater in Deutschland dafür, dass wir dieses Land mit Mitte und Maß führen, dass wir nicht naiv sind und Macht auch verstehen, wie sie funktioniert, dass wir auch nicht so naiv sind, nur zu glauben, dass alles auf dieses Land drauf ankommt, sondern dass wir in globalen, gigantischen Prozessen der Umstrukturierung sind. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, das wird nur gelingen, wenn wir alle anpacken und wissen, dass es nur an uns liegt. Und das bedeutet harte Arbeit. Und ansonsten sind wir im globalen Wettbewerb kaum mehr zukunftsfähig. Und nur streiken ist keine Lösung.
Das ist ja ein harter Satz, dass wir nicht mehr zukunftsfähig sind, ne? In vielen Bereichen.
Das ist offensichtlich. Welche großen europäischen Konzerne gibt es noch? Die heißen übrigens spottisch Granalos. Es gibt ungefähr nur noch 8, 9 Konzerne europäischer Größe, die noch ernst genommen werden im globalen Wettbewerb. Und außer SAP fällt mir kein Deutscher gerade ein.
Ja, es ist nicht so viel, genau. Frau Mertens,
da bist du bei den Schweizer großen Pharmakonzernen, da bist du, was die Europäer gut können. Wir können Luxus. Von L'Oreal bis Hennessy und Louis Vuitton, also Arnaud. Nicht umsonst ist Arnaud der reichste Europäer. Da müssen wir uns ehrlich fragen, wo wir gemeinsam unsere Zukunft sehen wollen. Und da bin ich ja schon bei Anna-Maja. Da geht es um Transparenz, da geht es um Argumentation und da geht es auch, dass man es schafft, den Kompass in der Mitte zu halten.
Frau Mertens, Sie haben das Schlusswort. Wo stehen wir in 5 Jahren?
Ja, wenn wir alles das bekommen, was ich mir hiermit wünsche, und zwar Mut, Zuversicht und Kreativität, sind wir ganz viel weiter. Und dann müssen wir noch sehr innovativ miteinander umgehen und verstehen, dass die anderen das für mich nicht tun werden, sondern ich muss das schon selber tun. Und diese Durchbrüche in anderen Stakeholder-Kreisen reingehen und meine eigene Bequemlichkeitsbereich überwinden, dann können wir als Europa auch Schritt nach vorne nehmen.
Dann bedanke ich mich, auch wenn das Schlusswort jetzt gar nicht so schlecht ausfiel, habe ich ja doch den Eindruck zwischen den Zeilen. Was ist ihr, sind Sie da jetzt nicht die geborene Optimistin? Aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Vielen Dank.
Aufgeben ist keine Lösung,
Heiko. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Danke. Niemals.
Alles klar. Dann
herzlichen Dank, Heiko. Anna Meier.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.